SWR 2 Zeitgenossen.
Heute von der Art Karlsruhe 2024. Mein Name ist Dietrich Brandt und zu Gast ist Thomas Rötl, seit Jahren einer der erfolgreichsten Stahlbildhauer in Deutschland. Freut mich, dass Sie hier sind, Herr Rötl. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein darf.
Viele Ihrer Skulpturen stehen ja in Gärten, viele auch in der Landschaft, in der Natur. Aktuell zum Beispiel in Bonn im Rheinaue-Park. Das ist quasi eine Retrospektive. Man sieht einen Querschnitt durch Ihr Werk. Es gibt viele große Skulpturen. Manche sind 8 Meter lang, manche auch 6 Meter hoch. Alle wiegen eigentlich mehrere Tonnen, sind also richtig schweres Material, das Sie da als Kunst verarbeiten. Und trotzdem wirken diese Skulpturen ganz leicht, haben alle irgendwas Poetisches und sind eben immer aus Stahl. Warum muss es Stahl sein? Was fasziniert Sie an diesem Material?
Stahl ist ganz neu, wenn man an ihn rangeht. Es hat keine Vorbelastung. Ich bin völlig frei, wenn ich in meine Skulpturen reingehen kann. Also es ist wunderbar.
Und was ist der Vorteil von Stahl zum Beispiel gegenüber Holz oder Stein? Sie haben ja Bildhauerei studiert und hätten ja die Möglichkeit gehabt, mit vielen anderen Materialien zu arbeiten.
Und lande im Grunde immer wieder beim Stahl. Ich behaupte, ich kann im Stahl denken und ich lasse den Stahl reagieren.
Und oft korrespondiert oder kommuniziert der Stahl, also Ihre Kunst, Ihre Skulpturen, dann ja mit der Natur, mit der Landschaft. Das sind ganz unterschiedliche Formen, die Kunstformen einerseits und die Naturformen andererseits. Wenn Sie im Stahl oder mit Stahl denken, denken Sie diese Wirkung auch schon mit?
Ein Stück weit schon. Ein Beispiel, Sie haben es erwähnt, in Bonn im Rheinaue-Park, das erstreckt sich bis zum Rhein, direkt zum Wasser, und dort stehen dann auch gleich 2 Skulpturen, die das Thema Gleichgewicht, ein neues Gleichgewicht haben. Und da ist ja auch das Wasser das schönste Beispiel, was man sich vorstellen kann.
Also da geht es auch schon um das Gleichgewicht in der Natur, genau, oder zwischen, ja, Mensch und Natur.
Ja.
Und da korrespondieren ja dann sogar auch die Formen teilweise. Also Sie machen auch Skulpturen, die haben so eine Art Riffelung. Da könnte man jetzt fast so ein geriffeltes Wasser denken, wenn so ein leichter Wind eine Brise drüber streicht.
Herrlich, ja.
Das ist alles mit in Ihrem Kopf, wenn Sie so eine Skulptur machen.
Das wünsche ich mir im Grunde von Anfang an. Man hat ja nicht die fertige Skulptur, sondern man hat die Vorstellung von der Skulptur. Und das schwingt natürlich alles schon mit.
Jetzt war es ja im Januar so, dass da ein gewaltiges Hochwasser kam am Rhein. Der Pegel stieg immer weiter und es tauchte die Frage auf, bringt man die Skulpturen in Sicherheit, soll man sie retten? Wie haben Sie da entschieden, Herr Rötl?
Das war ganz einfach. Ich habe gesagt, wir brauchen ein paar Schwimmwesten, dann halten die das schon durch.
Ihre Skulpturen mit Schwimmwesten, 2,2 Tonnen, kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, aber vom Gewicht war es ja eindeutig. Also Stahl ist ja so schwer, wenn das im Wasser ist, da hat man ja von vornherein keine Sorge.
Also Sie haben es stehen lassen?
Natürlich.
Und zum Beispiel diese Skulptur Balance, die relativ nah am Wasser stand, als, ja, ich dort war, da war das Hochwasser schon ein bisschen zurückgegangen. Ist die dann tatsächlich versunken im Wasser?
Ja, die sind ganz eingetaucht. Es gab herrliche Zwischenstufen. Also ich habe mich im Grunde über jedes Bild gefreut, was ich von diesen Zwischenstufen gefunden habe. Die waren wirklich auch mal komplett weg im Wasser.
Das war ja dann nochmal ein ganz neues Naturstahlverhältnis.
Ja, natürlich. Ich freue mich darüber, ganz klar.
Nun könnte man ja auch sagen, Stahl ist an sich ein problematisches Material, wenn man an den Planetenverbrauch denkt. Man braucht sehr viel Energie dazu, sehr viel fossile Rohstoffe, um die herzustellen. Eisen, Stahl, Kohle, das sind so die Grundstoffe der Industrialisierung.
Das ist natürlich den Energieverbrauch, den wir haben. Das ist ein Grundthema, was uns immer wieder einholt. Es gibt zumindest eine Sache vom Stahl. Den Stahl kann man im Grunde wieder einschmelzen. Es entsteht kein Müll in dem Sinn, sondern es ist ein Teil von dem Kreislauf. Also Stahl wird immer wieder wiederverwendet. Das ist für mich ein ganz guter Moment, dass ich sage, es bleibt eigentlich nichts, was man nicht wiederverwenden kann.
Ja, Stahl ist auch eines der ersten recyclingfähigen Materialien natürlich gewesen.
Genau.
Man muss nur an die Schrottplätze denken, die es schon so lange gibt. Arbeiten Sie auch mit Recyclingstahl?
Im Grunde ist es ja sehr gerne so, dass man sich auch mal ein Stück Stahl, ein Format sucht. Das kann auch neue Ideen auslösen oder neue Werkreihen. Also ich bin natürlich ein großer Fan, über Schrottplätze zu gehen und auch mal etwas zu entdecken. Sehr gerne.
Und das verarbeiten Sie dann auch zu Kunstwerken?
Alle Möglichkeiten, natürlich.
Nun kann man auf Ihrer Website und auch auf der Seite Ihrer Galerie Geißler Bendler nachlesen, dass Sie ab dem Jahr 2027 mit klimaneutralem Stahl arbeiten wollen, also sozusagen nachhaltige Kunst herstellen in spätestens 3 Jahren. Wie wollen Sie das schaffen, Herr Rötel?
Ja, also für mich ist es ja sehr einfach. Ich habe im Grunde meine Stahlhersteller, die arbeiten jetzt daran, das entsprechend hinzukriegen. Für mich ändert sich ja jetzt im Grunde nichts. Der Stahl bleibt ja der gleiche.
Das ist die Dillinger Hütte im Saarland, mit
genau,
der Sie arbeiten.
Ja.
Und die produzieren dann grünen Stahl, um es mit Robert Habeck zu sagen.
Ja, aber es ist natürlich auch viel immer vom Namen her geredet, sage ich mal.
Jetzt frage ich mich natürlich, gab es da irgendwann mal so ein Urerlebnis, den Stahl in Bewegung zu bringen? Also es gibt viele Bildhauer, die biegen den Stahl oder verformen ihn irgendwie anders, aber so total in Bewegung zu bringen, das kenne ich eigentlich sonst nicht. Gab es da bei Ihnen irgendwann mal ein Urerlebnis, wo Sie gesagt haben, jetzt, aha, es geht?
Im Grunde habe ich das noch ständig, dieses Urerlebnis oder diese Begeisterung, den Stahl zu bewegen. Es hat natürlich sehr klein angefangen in der Schmiede, damals noch in der Kunstakademie. Das heißt, man hat ein kleines Stück, macht man in der Esse warm auf dem Kohlenfeuer, dann spannt man es in den Schraubstock ein, diese kleinen Biegungen. Und irgendwann habe ich die Möglichkeit gesehen, das war dann dieser Moment, dass ich mit der Materialreaktion arbeiten konnte.
Und gab es dann so eine erste Skulptur?
Es gab so eine allererste Biegung, einen Schnitt in der Mitte, einfach mal eine Bewegung. Damals noch direkt in der Schmiede, in der Kunstakademie, in diesen kleinen Formaten. Und diese Skulptur fand ich schon eigentlich sehr, sehr spannend. Spannend, sehr schön, aber die ist noch in sich so statisch geblieben. Und dann ging es natürlich weiter, nicht nur ein Schnitt, sondern dann 2 Schnitte. Dann kam dieser Moment, plötzlich geht was auf und geht weiter. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich.
Und da wussten Sie, dabei wollen Sie bleiben?
Ach, wobei bleibt man? Ich denke, das Neue ist die Idee, die Vorstellung. Man möchte was ausarbeiten. Es ist ein Gefühl, man möchte was verstehen, man versteht was nicht. Es geht hin und her, das Zeitgeschehen spielt eine Rolle. Es hagelt ja ständig neue Ideen. Man könnte ja ständig neu arbeiten. Und im Grunde komme ich ja nicht hinterher, obwohl ich sehr viele Skulpturen mache. Aber ich habe nicht die Chance, das zu machen, was ich eigentlich machen möchte.
Und dann fällt ja auf, dass Sie sehr früh angefangen haben, in Werkgruppen zu arbeiten, denen Sie dann auch starke Titel geben, wie ich finde auch, wenn Sie selbst sagen, Titel ist Ihnen gar nicht so wichtig, aber die Werkgruppen haben alle starke
Titel.
Dann
haben sich die Titel entwickelt, ja.
Eine heißt zum Beispiel Dialog, das ist wieder so ein Stahlblock, diesmal keine Stele, die steht nicht, sondern quasi eine liegende Skulptur.
Genau, es geht dann um diese... Der Mittelteil ist immer der bewegte Moment, aber die 2 Flächen, wie stehen die im Dialog zusammen?
Da sind also beide Enden, könnte man sagen,
genau,
dieser Skulptur leicht verdreht, wie so Flügel.
Ja.
Einer geht links hoch, einer geht rechts hoch. Dadurch bekommt die Skulptur natürlich auch eine gewisse Dynamik, wenn sie sich stärker verdrehen.
Und die balanciert auch ja oft auf das bisschen, wo sie aufsteht, versucht sie ins Gleichgewicht zu kommen.
Und wenn sie weniger verdrehen, dann ist es aber eine ganz ruhige Atmosphäre,
es
die davon ausgeht.
Ganz kleine Bewegungen haben oft sehr große Konsequenzen.
Wie kommt es, dass Sie mal so eine etwas heftigere Dynamik und dann aber wieder eine ganz ruhige Stimmung produzieren?
Ja, weil da kann ich ja ganz viel ausleben. Also ich habe ja wirklich die Möglichkeit, nach meinen Stimmungen zu arbeiten.
Die Kunsthistorikerin, die den Text geschrieben hat zu ihrer Ausstellung in der Rheinaue in Bonn, die meinte, dass da tatsächlich Menschen in Beziehungen treten können, auch Paare in Beziehungen treten.
Ich denke, dass da sehr viel in der Skulptur steckt. Manche Menschen haben wirklich Bedürfnis jetzt, sich vielleicht mit einer extrem unruhigen Skulptur auseinanderzusetzen. Und man merkt, dass sie sich selber vielleicht damit beruhigen können auch.
Sind es denn eigentlich auch Abbilder von Beziehungen oder Sinnbilder von Beziehungen, Momentaufnahmen einer Beziehung?
Ich starte sehr oft in solchen Momenten, aber das ist dann ganz wichtig, die Skulptur verselbstständigt sich, sie wird eigenständig.
Nun arbeiten Sie an solchen Werkgruppen teilweise ja sehr lange. Dialog ist, glaube ich, sehr früh entstanden, seit über 20 Jahren arbeiten
ja,
Sie jetzt.
Ja, ganz genau. Die Basis sind wirklich aus meiner Anfangszeit einige Bewegungen und dann kommen immer wieder neue Aspekte dazu und plötzlich geht es vielleicht mit kleinen Schritten weiter oder auch mit größeren Schritten.
Und was ist jetzt der Reiz einer Serie für Sie, immer wieder an dem Thema dran zu bleiben?
Immer wieder was Neues dann zu entdecken. Eine Kleinigkeit, man legt Teile anders, man bewegt was anders und schon eröffnet es eine ganz neue Welt wieder.
Sind ja eigentlich Variationen über ein gegebenes Thema. Das ist
ja
etwas, was man aus der Musik kennt.
Ja,
ne?
Das liebe ich. Also der größte Fan bin ich von Bach, der seine Räume immer wieder variiert und immer wieder den nächsten aufsetzt.
So wie bei den Goldberg-Variationen.
Wunderbar.
Zum Beispiel.
Das ist normalerweise mein Sonntagvormittag.
Da hören Sie tatsächlich dann Bach?
Das liebe ich, ja.
Und Bach hat, glaube ich, das ungefähr 30 Mal variiert, das Thema der Goldberg-Variationen.
Ja, und das ist ja unendlich, wenn man sich jetzt aber dann die verschiedenen Interpreten anschaut. Wer hat zu welcher Zeit was interpretiert? Und warum wird jetzt so gespielt und so? Dann ist man ja nicht mehr bei 30 Variationen, sondern das multipliziert sich ja.
Aber 30 Variationen von Dialogen schaffen Sie mittlerweile auch.
Ja.
Und wenn man jetzt Ihre gesamten Werkgruppen zusammen betrachtet, wie man das zum Beispiel gerade in Bonn in Ihrer Retrospektive, Ihrer großen Ausstellung in den Rheinauen machen kann, dann könnte sich das ja wie ein Musikthema verhalten, also ein Motiv in der Musik. Jede Werkgruppe wäre ein Motiv und dann würde sich das insgesamt zu so einer Sinfonie zusammensetzen.
Ja, oder vielleicht ist eine Skulptur nur ein einziger Ton aus dieser ganzen Sinfonie. Das wäre eine Vorstellung, die ich so mit mir trage.
Ein anderen Vergleich, den Sie mal gebracht haben, ist, dass Ihr ganzes Werk, wenn man es zusammennimmt, also die verschiedenen Werkgruppen, Dialog, Entwicklung, Dynamik heißt jetzt eine neue Werkgruppe von Ihnen oder einfach nur Drehung oder Schichtung. Wenn man die alle zusammennimmt, dann hat man fast so ein Programm wie bei einem gotischen Kirchenportal mit den Aposteln oder so ähnlich.
Ich bewundere natürlich eine gotische Kathedrale. Das ist ein ganzes eigenes Universum. Und so weit denke ich nicht oder bin ich nicht. Ich habe so einzelne kleine Momente. Ich versuche als Künstler, meine vielleicht kleine Skulptur heute gut zu machen. Darum geht es mir. Das ist das, was ich machen kann.
Bei der Werkreihe Vertikale Entwicklung habe ich mich natürlich gefragt, was Sie mit dem Begriff Entwicklung verbinden. Das ist jetzt so eine Skulptur, die in sich verdreht ist. Welche Form von Entwicklung schwebt Ihnen da vor?
Ja, dieses obere Teil ist ja immer versetzt, greift in den Raum ein und kragt aus. Und wenn sich was entwickelt, das ist schon ein Grundthema von mir dann.
Also man sieht ja dann auch, das entwickelt sich nicht geradlinig, ne? Also
wenn ganz genau. Das wäre das Einzige, was ich ausschließen würde, wenn ich also was bewege, was drehe und es bleibt an der gleichen Stelle. Ich brauche ja immer diese räumliche Konsequenz.
Kann man dann sowas wie eine menschliche Entwicklung mitdenken?
Ich komme ja überhaupt nicht von der Figur, aber irgendwo der Mensch, was empfindet ein Mensch, das schwingt natürlich immer mit.
Sprechen wir mal über Ihre Entwicklung, Herr Röthel, zum Künstler. Die Frage lautet natürlich immer, wie sind Sie zur Kunst gekommen? Erübrigt sich bei Ihnen aber, glaube ich, weil Sie schlichtweg damit aufgewachsen sind.
Ich saß als Kleiner wirklich auf der Schnitzbank von meinem Vater. Ich denke, das hat mich schon sehr geprägt. Vielleicht im Nachhinein mehr als die Kunstakademie.
Also Ihr Vater war auch Bildhauer?
Holzschnitzer, ja.
Und haben Sie dann auch selber schon in der Werkstatt Ihres Vaters mit Holz gearbeitet?
Ach, das war so ganz selbstverständlich, aber jetzt nicht eigenwertig. Man war halt dabei im Grunde.
Und was hat Ihr Vater für Kunst gemacht?
Holzfiguren aus der damaligen Zeit.
Also waren das figürliche?
Oder? Ja, ganz genau.
Und Ihr Großvater war auch schon Bildhauer?
Ja, ich habe tatsächlich noch das Werkzeug, die Schnitzeisen, die mein Großvater hatte, mein Vater. Und irgendwann werde ich das auch mal wieder verwenden.
Sie sind ja dann zur Kunstakademie nach Nürnberg gegangen, haben dort Bildhauerei studiert.
Im Grunde bin ich nicht in die Bildhauerklassen. Ich hatte eine Ausbildung bei einem Architekten. Das war sehr weit gefächert. Also die Klasse hatte den Titel Kunst und öffentlicher Raum.
Und da haben Sie auch schon Skulpturen gemacht auf der Akademie?
Am Anfang meiner Akademiezeit habe ich alles außer Skulpturen gemacht. Und zum Schluss der Akademiezeit habe ich mich dann wieder in die Skulpturen reingearbeitet.
Und was haben Sie anfangs gemacht, wenn Sie da...
Ach, es ist, denke ich, ganz wichtig, so einfach auszuprobieren.
Also öffentlicher Raum, ja. Plätze gestaltet?
Ja, natürlich. Alle Möglichkeiten muss man durchspielen.
Und wie sind Sie dann zur Skulptur gekommen?
Es war tatsächlich neu in der Kunstakademie, der Schmiedemeister, ein Schmiedefachlehrer in der Werkstatt hatte da wieder angefangen. Ich bin dann in den ersten Schmiedekurs dort und naja, seitdem.
Aber das war ja dann schon die Entscheidung, eben nicht wie der Vater oder der Großvater mit Holz zu arbeiten, sondern eben mit Stahl zu arbeiten.
Ich denke, als damals junger Mensch ist es doch immer so, man tastet sich vor und versucht, seine Wege zu finden.
Und Sie haben dann ab wann als freischaffender Bildhauer gearbeitet? 95, 97?
Ja, so 97 war das so mein Start, direkt nach Ende der Kunstakademie. Und es war dann gleich die Thematik, ich hatte das in der Kleinskulptur, so in der 20 cm Höhe. Und dann ging es im Grunde gleich, ja, wie ist das technisch möglich oder möchte man dann die Skulptur in entsprechender Größe haben? Und dann bin ich damals in Hattingen im Ruhrgebiet in einer großen Schmiede gelandet. Und das war natürlich super spannend, da auch in den großen Formaten dann zu arbeiten, so mit 3 Tonnen Stücken.
Sprechen wir mal darüber, wie Sie den Stahl in Bewegung bringen, weil das ist ja ein großartiger Werkprozess, den Sie da einleiten müssen. Ja. Also wie gesagt, tonnenschwere Stahlblöcke sind das, die zum Teil geschmolzen werden müssen, dass sie tatsächlich verdreht werden können oder abgeklappt werden können. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, dann sieht man, dass das alles Quadrate sind, in die sie diese Stahlblöcke einteilen. Also zum Beispiel 2 Quadrate oben, 2 Quadrate unten und das Quadrat in der Mitte, da wird der Stahl dann geklappt oder gedreht. Warum müssen das Quadrate sein, Herr Rödl?
Es ist natürlich eine Basis. Unser ganzes Denkensystem ist ja irgendwo baut in diesen Kästen auf. Und ich starte sehr gerne in der Geometrie und verlasse die dann aber über die Bewegung im Stahl.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen Stahlblock haben, von dem Sie wissen, den wollen Sie in der Mitte verdrehen, 2,50 lang, 50 Zentimeter breit, das würde dann 5 Quadrate geben. Lassen Sie sich den schon so liefern oder schneiden Sie den selber zu?
Die kleineren Formate, die schneide ich mir tatsächlich selber aus einer größeren Stahlplatte. Aber wenn es entsprechende größere Formate sind, dann lasse ich mir die auf Maß im Grunde schon vom Stahlwerk so liefern.
Und wie war das bei der ersten Skulptur, die Sie dann zum Beispiel abgeklappt haben? Also das kann man sich vorstellen, dass Sie wieder so einen Stahlblock in, sagen wir mal, 5 Quadrate geteilt haben.
Genau.
Wenn Sie so einen Stahlblock haben, um ihn dann tatsächlich abklappen zu können, müssen Sie da einschneiden oder wie machen Sie das?
Es braucht sehr viel Vorbereitung. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit oder ich arbeite sehr viel in meinem eigenen Atelier und da habe ich mir natürlich Werkzeuge entsprechend selber gebastelt, auch die Möglichkeit, das anzuwärmen, das ist auch immer eine Thematik dann und auch Halterungen, Hebel und natürlich dann das entsprechende Helferteam, die auch die Fahrzeuge dann hantieren.
Also der erste Schritt ist, Sie schneiden das ein.
Genau, das Format muss erstmal in sich stimmig sein und da habe ich einfach verschiedene Möglichkeiten.
Also wenn das Stück Stahl dann eingeschnitten ist, dann muss es ja irgendwie erwärmt werden, dass Sie es zum Beispiel abklappen können.
Genau.
Bauen Sie dann einen Ofen für das Ganze?
Im Grunde habe ich mir verschiedene Öfen gebastelt, ja.
Auch und selbst gebaut?
Ja, natürlich. Immer wieder. Es gibt Erfahrungswerte. Man versucht immer wieder, das neu zu optimieren. Und ich mische auch verschiedene Techniken. Also ich habe Kohlenfeuer. Teilweise starte ich sogar mit einem Holzfeuer. Und dann ist es auch mit Propangas mit Sauerstoff. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich je nach Anwärmphase dann eben benutze.
Aber nur an der Stelle, wo der Stahl dann tatsächlich in
genau,
Bewegung gebracht wird.
Das ist mir ganz wichtig. Ich brauche praktisch die richtige Stelle, die richtige Wärme an der richtigen Stelle.
Kann man sich das dann so vorstellen wie diese Bleistifte, die wir als Schüler hatten, wo da in der Mitte der Radiergummi wie so ein Knubbel in der Mitte drumherum war? Ist das der Ofen dann um Ihre Stahlblöcke, wo Sie sie dann biegen oder drehen wollen?
Es ist im Großen, im Kleinen immer das gleiche Prinzip. Es geht um diese Stelle, die man bewegen möchte.
Also die ist dann heiß und wie klappen Sie dann den Stahl ab?
Da ja, muss ja, ich meine, das ist, ich brauche natürlich dann entsprechende Halterungen und Hebel und da ist es entsprechend auch die Übung, die gleich richtig anzusetzen.
Und das war das, was Sie zuerst gemacht haben, einen Stahl mal abgeklappt haben?
Genau, das erste war diese Klappbewegung und dann kam aber sehr schnell die Drehbewegung ins Spiel oder die Kombination aus verschiedenen Bewegungen.
Man sieht so ein Exemplar auch bei Ihnen im Atelier, im Garten.
Genau.
Und das ist sehr fein ausgerechnet, so sieht es zumindest aus. Es sind 2 parallele Seiten, also die abgeklappte steht dann direkt parallel neben der Seite, die eh schon fixiert war unten. Oben ist der Stahl dann, wie würden Sie sagen, geöffnet, aufgebrochen?
Er geht auf, wird völlig leicht, hat seine in der Biegung diese schönen Kurven und es geht immer weiter.
Die öffnet sich aber oben so, diese Stelle, dass es, wenn man so von der Seite drauf schaut, eigentlich wie ein gotischer Spitzbogen aussieht.
Ja, und es bleibt nicht in dieser niedrigen Skulptur. Ich finde, diese Skulptur entwickelt eine enorme Höhe dadurch, die in die Luft weitergeht.
Dieser gotische Spitzbogen, war das jetzt ein Zufallsprodukt oder ist das etwas, was Sie mitgeplant haben?
Ach, geplant, das ist ja schon das. Natürlich entsteht die Skulptur über die Bewegung, aber es ist auch entscheidend, wie setze ich die Schnitte, in welchem Bereich ist die Wärme. Das heißt, würde ich die anders anwärmen, dann wird die Skulptur sehr breit, hat einen ganz anderen Ausdruck.
gibt es da eine Konstruktionszeichnung vorher, wo der Stahl abgeklappt ist und dann wird schon dieser gotische Spitzbogen eingezeichnet und den müssen Sie dann irgendwie produzieren?
Das stammt noch aus meiner Anfangszeit. Mein Professor in der Kunstakademie meinte, ach, nicht zeichnen, versucht direkt im Material im Raum zu arbeiten. Und das ist bei mir ein Stück weit geblieben. Und ich arbeite also direkt im Stahl, also in sehr kleinen Formaten, aber immer schon direkt im Material.
Und werden Sie dann von Ihren Skulpturen sozusagen selbst überrascht manchmal?
Es ist super spannend. Natürlich, es ist ein Dialog. Ich lege natürlich vor mit meinen Planungen, mit dem Ganzen. Die Bewegung fängt an und dann holt die Skulptur auf, ist ein Stück weit vorne weg. Dann versuche ich wieder ranzukommen oder den Schritt vorne weg zu sein. Und das ist ein super spannender Moment. Und das ist auch natürlich mit meinem ganzen Team, das mir dabei sehr gut hilft und mich da unterstützt.
Und jetzt habe ich mich gefragt, also abklappen, das kann ich mir noch relativ leicht vorstellen. Da setzt man Hebel an und das ist heiß und dann zieht man den zweiten Teil von oben runter. Aber jetzt haben Sie ja diese Stahlblöcke auch in sich verdreht. Wie machen Sie das denn?
Die Drehbewegung, das ist im Grunde, ich habe es senkrecht stehen, ein sehr langer Hebel ist dann dabei. Und dann gibt es ja noch die Variation, dass es auch noch in die Höhe geht. Das heißt, ich brauche auch ab und zu mal einen Autokran, der noch mit großer Entfernung steht. Zur Drehbewegung kann auch noch die Ziehbewegung, also die Bewegung nach oben kommen. Also alles greift so ineinander.
Also Sie sind ein Bildhauer, der mit einem Autokran arbeitet.
Super spannend.
Wenn diese Skulptur 6 Meter hoch ist zum Beispiel, das kann so eine vertikale Entwicklung, heißt eine Serie von Ihnen, ja, durchaus mal sein.
Ja, da bin ich eher in dem Bereich von 3 Meter Höhe jetzt bei denen.
Aber trotzdem, das wiegt ja auch schon 2-3 Tonnen wahrscheinlich.
So ja, genau. 2,5 Tonnen sind da eigentlich sehr gut zu hantieren.
Dann haben Sie also auch da diesen Ofen in der Mitte irgendwie gebaut oder zumindest erhitzt?
Ja, am Rande von meinem Arbeitsplatz, genau. Und da brauche ich natürlich schon mal ca. 10 Stunden, um das vorzuheizen. Und so langsam wird er dann schön glühend, also richtig hellglühend und schön weich dann. Und natürlich passieren auch alle Möglichkeiten. Also es geht, mal reißt der Stahl oder mal passt was nicht. Dann kann es sein, dass die Skulptur auch sich nicht entwickelt. Und manchmal eröffnet es aber auch dann neue Wege oder neue Möglichkeiten. Also man ist da immer wieder auch überrascht.
Aber wie drehen Sie jetzt diesen oberen Teil? Also der untere Teil ist fixiert, der mittlere Teil ist heiß.
Ja.
10 Stunden lang, haben Sie gesagt, braucht
genau,
das manchmal. Und wie wird der obere Teil jetzt gedreht? Also das ist ja immerhin 1 Tonne.
Ja.
Das ist ein PKW, der da oben gedreht werden muss vom Gewicht her.
Das ist im Grunde sehr einfach. Ich habe einen langen Hebel aus Stahlträger, der hat auch vielleicht so 1,5 Tonnen, ist 16 Meter lang, auf jeder Seite 8 Meter. Und dann habe ich eben kräftige Fahrzeuge im Grunde.
Kräftige Fahrzeuge?
Kräftige Fahrzeuge, Radlader. Und die werden von meinem Helferteam dann gefahren.
Wie kann man sich so einen Radlader vorstellen, wenn man da nicht ganz so firm ist in der Fahrzeuglehre?
Wenn Sie einfach schauen, so normale Baumaschinen, die setze ich sehr gerne ein.
So ein Baustellenfahrzeug?
Genau, so richtig schöne, große Baustellenfahrzeuge.
Wo finden Sie jetzt solche Baustellenfahrzeuge, um die dann einzusetzen? Und wer fährt diese Baustellenfahrzeuge?
Das ist bei mir super einfach. In meiner Nachbarschaft, in der Landwirtschaft, werden tatsächlich diese Baumaschinen benutzt. Und die werden dann aber von meinen Helferinnen gefahren.
Also Sie leben in Mitteldachstetten,
ja.
Das ist ein Ortsteil von Oberdachstetten. Es liegt in Mittelfranken und das gibt schon einen kleinen Eindruck davon, wie groß dieses Dorf ist,
ja,
beziehungsweise wie klein das Dorf ist.
140 Einwohner.
Und da gibt es Leute, die können Radlader fahren und besitzen auch welche.
Ganz genau.
Also ja. Machen Sie eigentlich mit den Landwirten zusammen die Kunst?
Also normalerweise fährt die, also meine Helferinnen fahren die. Also wir leihen uns oft die Fahrzeuge aus, aber für spezielle Fälle kommen auch die Fahrer selber und sind dann natürlich begeistert, wenn sie ihre großen Fahrzeuge dafür nehmen können und sind große Fans von meinen Skulpturen.
Und wenn jetzt Ihre Helfer dann in den Radladern sitzen, die Hebel oben angebracht sind und die Skulptur gedreht werden kann, das sind wahrscheinlich 2 Radlader, damit
genau,
die nicht abknickt.
Genau, das sind immer 2 Fahrzeuge, ist ganz wichtig, ja.
Und Sie stehen dann daneben wie ein Dirigent, der den Einsatz gibt und sagt, jetzt fahren wir los und jetzt drehen wir.
Es ist ganz einfach. Es ist im Grunde kein Unterschied, ob ich eine ganz kleine Skulptur selber mit einer Zange im Schraubstock habe und die mit einer Zange bewege oder in mittleren Größen oder ob ich jetzt praktisch nur diese Radlader Fahrerinnen dann dirigiere. Das ist im Grunde für mich immer das Gleiche. Mir ist nur wichtig, ich muss mit meinem Team abgestimmt sein.
Und jetzt kann man ja den Titeln Ihrer Skulpturen entnehmen, wie oft die gedreht wurden. Das steht dann oft daneben.
Ja, aber das ist eher eine technische Bezeichnung. Ich denke, man sollte die Skulptur mit einem Titel nicht unbedingt so einengen. Die Skulptur, die hat, möchte für sich stehen und möchte sich selber entwickeln.
Ich glaube, das tut sie auch, aber man kann dem ja entnehmen zumindest, wie oft sie das gedreht haben. Teilweise sind es 180, dann 360 Grad, sind auch mal 450 Grad, also einmal ganz rum und dann nochmal 90 Grad. Wie entscheiden Sie, wie oft Sie diese Skulptur drehen wollen oder wie lange Sie den Stahl in Bewegung halten wollen?
Ich denke, vor Jahren bin ich noch gezielter rangegangen. Da habe ich gesagt, okay, ich habe mein Modell, ich möchte jetzt versuchen, da sehr nahe mit der großen Skulptur ranzukommen. Jetzt ist es so, dass ich lieber sage, ich lasse die Skulptur entwickeln, also lieber spontan und die Skulptur kommt schon. Die möchte sich ja auch entfalten. Ein Stahl möchte nicht ein Stahlblock bleiben, ein Stahl möchte aufspringen.
Und wann entscheiden Sie, dass es die richtige Form ist? Ist das auch spontan, so aus dem Gefühl
absolut,
heraus?
Ja, absolut, aus dem Gefühl aus. Das ist ja schon der Moment, sagt man jetzt, genau das ist es? Oder überlegt man in dem Moment, wo man überlegt, ist man ja eigentlich schon nicht sicher. Also ich habe eigentlich diesen Moment, wo ich sage, oh ja, jetzt genauso.
Und müssen Ihre Helferinnen dann manchmal auch den Rückwärtsgang einlegen im Radlader?
Es gibt alle Möglichkeiten. Nicht?
Also dann wird der Stahl auch ein bisschen zurückgedreht teilweise.
Ganz genau. Da hat sich ja eine ganz neue, fast neue eigenständige Werkreihe entwickelt. Wissen Sie den Satz noch von mir?
Nein.
Es gibt kein Zurück.
Das ist wahrscheinlich das zweite Urerlebnis, könnte ich mir vorstellen.
Es gibt auch die Fälle, dass ich sage, okay, jetzt komplett zurück. Und dann merkt man, es ist nicht wie vorher. Also der Stahl merkt sich natürlich die Form. Und auch wenn man komplett zurückgeht, ist es nicht wie vorher. Bekommt man einen richtigen Schreck. Dieser Moment, es gibt kein Zurück, ist ganz intensiv dann.
Das hat ja fast was Philosophisches, dass man eigentlich die Normalität, die man vorher kannte, vielleicht auch geschätzt hat, in dem Fall so ein perfekter Stahlblock, in den sie dann eingegriffen haben, da kann man nicht zurück. Also die Normalität, wie man sie mal kannte, darf man sich nicht wieder wünschen, sagt die Skulptur.
Ich denke, ich kann in meinen Skulpturen da sehr viel ausleben. Was man sonst vielleicht nur empfindet oder nur vielleicht kurz nebenher spricht, da habe ich wirklich die Möglichkeit, so reinzuspringen und es in der Skulptur zu empfinden.
Könnte man ja jetzt auch nochmal philosophisch eins draufsetzen und sagen, überall da, wo der Thomas Rötl oder jeder andere Mensch eingreift, Hand anlegt, buchstäblich, bleibt nichts, wie es war, selbst wenn man es gerne rückgängig machen würde. Es gilt ja eigentlich für alles, was der Mensch macht.
Ja, und speziell in der Kunst.
Also es gibt kein Zurück. Das ist so eine Erkenntnis, die man haben kann, wenn man Ihre Skulpturen sieht. Gibt es ein Beispiel, da haben Sie den Stahlblock abgeklappt und dann wieder hochgeklappt. Aber da bildet sich dann nicht diese eine schöne, gerade mathematische Linie.
Genau, und auch nicht die geschwungenen Formen oder diese schönen Bogen, die Sie von mir kennen, sondern es sind dann unterbrochene Linien, ganz dramatisch dann.
Und dann ist ja irgendwann in Ihr Werk so etwas gekommen wie das kontrollierte Chaos. So würde ich das zumindest nennen. Die Serie heißt ganz einfach Drehung, ist wieder ein Stahlblock, unten ruhig, oben ruhig, also es sind wahrscheinlich zwei Quadrate unten, zwei oben.
Drei Quadrate unten, eins in der Mitte mit den vielen Einschnitten. Ja, wie viel Chaos beherrscht man, wie stabil ist was? Ich starte ja immer mit den Stahlblöcken, mit den geraden Stahlblöcken. Die nehmen dann Fahrt auf und gehen in die Bewegung. Der Mittelteil geht auf.
Also das muss man sich so vorstellen, dass sie viele Schnitte in der Mitte setzen.
Genau.
Wird erhitzt, dann wird gedreht und gleichzeitig gezogen.
Ja.
Und dann begreift man eigentlich gar nicht, was für eine Form das ist. Deswegen empfinde ich das zum Beispiel als Chaos.
Ja, und das ist super spannend. Der Moment, es reagiert ja immer alles aufeinander.
Dann hat man im Grunde genommen zwei verschiedene Aspekte in der Skulptur. Also man hat Ruhe und Ordnung und man hat Chaos und Unordnung.
Und es ist dann immer wieder dieser Übergang.
Da fällt mir sofort ein Zitat des Philosophen Hegel ein, der gesagt hat, zwei Dinge bedrohen die Welt. Ordnung und Unordnung.
Ich denke, man bewegt sich da wirklich zwischen diesen Polen. Und das ist vielleicht dieser kleine, kurze Moment in der Kunst, wo man völlig frei entscheidet oder wo sich das frei entwickelt.
Es gibt aber nicht nur kontrolliertes Chaos bei Ihnen, sondern es gibt auch Gleichgewicht. Das ist ein ganz wichtiges.
Ein neues Gleichgewicht, das entsteht. Teile, die sich selber ausbalancieren.
Genau, die Serie heißt gar nicht Gleichgewicht, die heißt Schale.
Ja.
Da liegen drei Schalen zum Beispiel übereinander. Die sind gebogen und auch seitlich noch gebogen. Und die legen Sie versetzt übereinander.
Also die Grundthematik ist, dass ich oft mit zwei Teilen gestartet habe, mit zwei gleichen Teilen, die ich dann verschoben habe, neu übereinander gelegt habe und so entsteht ein neues Gleichgewicht, eine neue Form. Und natürlich geht es dann weiter. Man nimmt drei Teile, die entwickeln sich natürlich völlig anders. Das ist eine ganz andere Formel plötzlich.
Und jetzt kann man auch diesen Stahl in Bewegung bringen. Das machen nicht Sie, indem Sie ihn erhitzen und verdrehen oder kippen, sondern die drei Teile sind so aufeinander gelegt, ich glaube so ein bisschen abgestützt, aber nicht verschweißt.
Also die Stützen ändern nichts, das war jetzt nur eine Sicherung. Die Teile balancieren sich selber aus.
Genau, man kann die tonnenschwere Skulptur...
Genau, kann man im Grunde mit dem Finger antippen und sie bewegt sich noch leicht.
Wie so eine Wippe bewegt die sich dann. Und kommt immer wieder zum Gleichgewicht zurück.
Genau, es findet ihr eigenes Gleichgewicht.
Und was würden Sie sagen, ist das für ein Gleichgewicht? Also es gibt ein labiles Gleichgewicht, es gibt ein stabiles Gleichgewicht.
Wichtig ist, dass es sich so selber findet. Und oft ist es auch, was das Auge möchte, ist auch das eigene Gleichgewicht in der Skulptur.
Es gibt ja verschiedenste Formen von Gleichgewicht. Also es gibt das innere Gleichgewicht, es gibt meinetwegen das Gleichgewicht in Beziehungen.
Das lasse ich ja im Grunde offen. Was kann der Betrachter dann für sich rausnehmen?
Und es gibt das Gleichgewicht in der Natur. Und
das ist ja auch wieder ein Grundthema für uns. Wie viel greift der Mensch ein? Wie viel bringt der Mensch durcheinander?
Habe ich mir von Ihnen mal den Satz gemerkt, Gleichgewicht kann auch was ganz Brutales sein.
Ja. Man hat so eine schöne Vorstellung, man möchte, dass es sich so und so ausbalanciert und plötzlich kippt es und ist in einem ganz anderen Bereich. Also so schön das Gleichgewicht ist, wenn es harmonisch ist, aber es ist auch ganz nah an der Grenze und es kann kippen und praktisch alles auseinanderfallen.
Und Sie können es auf jeden Fall immer wieder gestalten, wie dieses Gleichgewicht sich verhält. Auch in einer anderen Serie, die Balance heißt, das sind meistens zwei Teile, können auch drei sein. Das sind identische Stahlblöcke, die Sie leicht gebogen haben, manchmal auch stärker gebogen haben.
Genau, und die passen immer sehr schön ineinander. Und dann ist es oft so ein leichtes Verschieben und dann entsteht die neue Form, das neue Gleichgewicht.
Die haben manchmal ein bisschen mehr Spannung, wenn die Winkel ein bisschen spitzer sind oder wenn es drei sind.
Ja.
Und wenn die Winkel offener sind und die ein bisschen weiter auseinandergezogen werden, haben die was ganz Ruhiges. Und die haben aber immer eine Spannung, egal wie ruhig oder wie unruhig sie sind.
Genau. Der Stahl ist ja schon in sich, hat schon diese Spannung. Wenn man den Stahl so leicht wölbt, entsteht schon diese Spannung. Und durch das Verschieben und durch die Abstände steigert sich dann immer wieder.
Also der absolute Harmonie gibt es dann doch nicht.
Damit spiele ich, ja.
Sieht man, finde ich, auch ganz gut in einer weiteren großen Serie, die noch relativ jung ist. Da stellen Sie so eine Art Riffelung im Stahl her. Da gehen Sie richtig mit dem Schneidbrenner ran, nehmen Sie zum Beispiel einen Stahlblock und reißen den eigentlich in der Mitte längs zum Beispiel auf.
Extrem stark ist in letzter Zeit einfach der Schneidbrenner geworden, den ich vom Technischen her verwende, um meine Formate zu schneiden. Und dann hat sich das auch sehr verselbstständigt. Ich habe sehr vorsichtig mit dem Schneidbrenner gestartet und es hat sich dann immer wieder eigenständig entwickelt, immer stärker. Und jetzt ist es so, dass ich so ganz direkt ins Material, ganz radikal reingehe. Das ist vielleicht ein Moment, wie wenn jemand ein Blatt Papier nimmt und das kräftig zerreißt. Und ich gehe ganz direkt, ganz tief in den Stahlblock rein und kann mich im Stahl praktisch bewegen mit dem Schneidbrenner.
Bei dieser Serie, wenn diese Riffelung im Stahl entsteht, den Sie mit dem Schneidbrenner herstellen, hat man ja wieder das Gefühl, das könnte so eine Naturform eigentlich
genau.
sein, wie Baumrinde.
Es entsteht ja durch meine Bewegung. Wie führe ich den Schneidbrenner?
Würden Sie sagen, Sie zeichnen mit dem?
Ja, herrlich. Ich habe die Möglichkeit, in dem Stahlblock zu zeichnen. Das ist super spannend.
Also Sie sind ein Bildhauer, der mit dem Autokran Skulpturen herstellt, der mit dem Schneidbrenner zeichnet. Und Sie machen auch Arbeiten auf Papier. Ich weiß nur, dass Sie mit dem Vorschlaghammer arbeiten, wenn Sie Papier bearbeiten. Verraten Sie es?
Ja, man kann auch mit einem Pinsel und mit einem Bleistift arbeiten. Ich denke, das Wichtige ist die Vorstellung. Und man hat natürlich für jeden Ausdruck hat man sein entsprechendes Werkzeug. Darauf kommt es mir ja an.
Also gut, lassen wir es so stehen,
ja.
Gehen nicht weiter in die Tiefe der Technik. Wenn Sie mit dem Schneidbrenner zeichnen, Das haben Sie zum ersten Mal gemacht für eine Stele, eine Skulptur im öffentlichen Raum.
Die hat im Grunde das dann ausgelöst.
Also Sie haben einen Riss hineingezeichnet.
Genau, ja.
Und diesen Riss kann man, glaube ich, in dem Fall sehr gut symbolisch verstehen, ja, weil es geht um ein sehr ernstes Thema. Das war ein Auftrag der, ja, Stadt Ansbach, ihrer Heimatstadt, wo Sie geboren sind.
Genau.
Für ein Denkmal zu schaffen, bin, ja, für einen jungen Mann, 19 Jahre alt, Robert Limpert, der in den letzten Kriegstagen einen Sabotageakt begangen hat, der Telefonleitungen durchschnitten hat, die Wehrmacht gebraucht hätte, um die Stadt zu verteidigen. Ja. Er ist ein Widerstandskämpfer, Robert Limpert. Der Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze hat auch mal ein Lied über ihn geschrieben. Und dieser Widerstandskämpfer, 19 Jahre alt, Student der Theologie, ist dann hingerichtet worden.
In den letzten Kriegsstunden war das damals.
In den letzten Kriegsstunden sogar. Und Sie hatten den Auftrag dann sehr viel später erhalten, eine Stele zu errichten, ja, für ihn.
Was ich da bei dieser Stele zeigen oder sagen wollte, das war ein Moment, wie wenn einem der Blitz trifft. Und deswegen habe ich da so ganz radikal den Stahlblock praktisch wie gespalten, wie auseinandergerückt.
Wofür steht denn aus Ihrer Sicht dieser Riss, den Sie in diesen Riesenbalken hineingeschnitten haben?
Ich verwende einen stabilen Stahlblock und plötzlich ist alles anders wie vorher. Das konnte ich nur so ausdrücken.
Nun fällt aber auch auf, dass Sie den Riss ja nicht in der Mitte dieses Stahlblocks gesetzt haben, sondern der ist versetzt, sodass man vielleicht links ein Drittel, rechts zwei Drittel dieses Stahlblocks hat. Kann man das auch so lesen, dass der größere Teil der Stadtgesellschaft von Ansbach Mitläufer, Unterstützer der Nazis waren und ein kleinerer Teil war skeptisch und ein ganz kleiner Teil hat sich so verhalten wie der Widerstandskämpfer?
Ich denke, dass man es so aus der Skulptur lesen kann, ja.
Sie haben auch einen Entwurf gemacht, der dann nicht realisiert wurde, den man bei ihm im Atelier sehen kann. Das ist eine Platte, die sich in der Mitte wölbt. Die hat auch einen Riss.
Bei dieser Stahlplatte ist es dieser Moment, wenn es so ganz leicht aufbricht nur. Aber es kann sehr dramatisch werden, indem es ja von unten sich nach oben wölbt. Als wenn sich der Boden unter den Füßen wegzieht oder wölbt.
Das ist eine der wenigen Arbeiten, von denen ich sagen würde, man kann sie auf jeden Fall symbolisch lesen. Es gilt vielleicht auch noch für eine zweite Arbeit, die auf den Super-GAU in Japan 2011 in Fukushima reagiert hat. Auch noch ein, wenn man so will, gesellschaftspolitisches Thema. Wie sind Sie da vorgegangen, um diese Katastrophe irgendwie abzubilden?
Genau, ich war eigentlich in der Vorbereitung, die Skulpturen für die Art Karlsruhe, für den Messestand zu machen. Aber in der Luft lag dieses Thema Kernschmelze und man hatte so richtig Angst. Wie geht es weiter? Schmilzt der Kern durch? Und mir ging das nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich auch für mich neu einfach eine Stahlplatte genommen und habe da mit dem Ausschmelzen begonnen.
Es sieht so aus, als wäre diese Stahlplatte verletzt worden.
Also das war genau dieser Moment. Wir haben diesen stabilen Kernreaktor, den man so stabil wie möglich baut. Und plötzlich hat man Angst, dass das durchschmelzt, explodiert. Und genau da habe ich angesetzt und da praktisch in die Stahlplatte rein. Ich habe angefangen, Löcher reinzuschmelzen, sich auszubrennen.
Ja, es sieht aus wie eine große Gefährdung, die davon ausgeht.
Genau, also meine Angst oder die Angst, die da in der Luft lag, die hat sich da in der Skulptur natürlich wieder entwickelt.
Und da haben Sie eigentlich wieder eine neue Technik entwickelt.
Für mich damals, also ich überlege ja im Grunde nicht, was kann ich vom Technischen her so machen, sondern ich habe immer eine Vorstellung, was möchte ich machen und dann kommen die, wie bekomme ich es hin, was kann ich ausprobieren, wie kommt diese Idee dann, wie ist die greifbar, wie ist es für mich machbar.
Man kann eigentlich fast sagen, dass Sie mit jeder Werkgruppe eine neue Technik bisher entwickelt haben.
Ein Stück weit für mich schon, immer wieder. Ich springe auch von Technik zu Technik.
Und jetzt arbeiten Sie gerade an einer Serie, die sich mit Struktur beschäftigt, benutzen Eisenarmierungen dafür, nicht Stahl ausnahmsweise mal. Was für eine Technik haben Sie dafür jetzt entwickelt?
Das war die Überlegung, direkt mit Material, das ich am Schrottplatz finde, mit kleinen Strukturen zu arbeiten. Und da habe ich tatsächlich direkt mit der Schrottpresse auf dem Schrottplatz gearbeitet und habe meine Blöcke praktisch da pressen lassen.
Also das ist Recyclingmaterial, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem wir angefangen haben. Eisenarmierungen, die man eigentlich braucht, um Betonbauten herzustellen. Wenn die abgerissen werden, dann bleiben die Eisenarmierungen übrig. Die verwenden Sie und die pressen Sie dann zu Blöcken.
Genau. Und der nächste Schritt, da bin ich schon wieder am Experimentieren, ist, sich aus diesen luftigen Blöcken, aus dieser Struktur wieder praktisch Stahlplatten pressen lasse.
Bei diesen Quadern, wenn man diese Stahlarmierungen dann gepresst sieht, da ergeben sich Strukturen, deswegen wahrscheinlich ja. Der Titel der Serie. Und in die kann man jetzt relativ viel hineinsehen. Also das sieht teilweise aus wie so Strudel oder Strömungen in Flüssen. Also man hat eigentlich wieder so eine Natur vor Augen.
Ja, und das ist im Grunde in dem Stahlblock oder in der Stahlplatte. Da sind wir wieder ganz nah an meinen bewegten Skulpturen.
Das nehmen wir als Schlusswort, dieses Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kunst und die Bewegung, die Sie damit hineinbringen. Der Stahlbildhauer Thomas Rötel war das. Seine Retrospektive in den Rheinauen kann man in Bonn noch bis Ende April sehen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Brandz, es war mir eine große Freude.
Mein Name ist Dietrich Brandz.